Diesmal an die Gemeinde in Thyatira. Thema Umkehr zum Leben. Einiges von dem, was in diesem Sendschreiben steht, haben wir ganz ähnlich schon in dem Schreiben an Pergamon gesehen. In Thyatira ist es allerdings gesteigert. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Die Gliederung wieder so wie angekündigt für alle Sendschreiben. Zuerst fragen wir uns, was ist gut in Thyatira? Schauen in den Spiegel. Dann fragen wir uns, was ist schlecht, was ist dran und was bringt die Zukunft? Was ist gut in dieser Gemeinde bei diesen Christen in Thyatira? Jesus sagte so: Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Glauben, dein Dienen und dein Ausharren. Zunächst mal zu diesem Begriff Werke. Der kann ja auch sehr missverstanden werden und es gibt auch so eine Richtung in der Theologie, die Werke grundsätzlich ablehnt und unter Generalverdacht stellt und sagt, ein Christ braucht ja keine Werke, sondern wir sind ja gerettet aus Glauben. Das stimmt. Es stimmt voll und ganz, wenn es darum geht, dass wir mit Werken meinen, wir könnten uns den Himmel verdienen. Darum geht es nicht. Solche Werke nützen nichts. Solche Anstrengungen führen nicht zum Ziel, so kommt niemand in den Himmel, sondern nur, weil wir einen gnädigen Gott haben, der uns einlädt, einfach zu kommen. Werke wird aber in der Bibel auch noch in einem anderen Sinn gebraucht. Es sind dann Werke, die aus der Beziehung zu Gott heraus folgen. Und solche Werke sind in der Bibel selbstverständlich Begleiter des Lebens als Christ. Ich mache euch den Unterschied mal an einem alltäglichen Beispiel deutlich. Ihr seid die meisten verheiratet, habt Kinder, habt Eltern. Es ist folgender Unterschied. Also wenn der Jörg der Nadja was Gutes tut, damit sie ihn liebt, ist das was anderes, wie wenn er ihr was Gutes tut, weil sie ihn liebt. Oder? Schon. Und auch umgekehrt. Er tut es hoffentlich aus Liebe zu ihr. Die Lisa darf ihren Namen eintragen und die Jana, ne? Also nicht nur für Ehepaare, gilt für Eltern und Kinder. Also, der entscheidende Unterschied ist, ich tue es nicht, damit ich bei Gott ein paar Punkte sammle, sondern ich tue es aus meiner Beziehung zu Gott heraus, um ihm eine Freude zu machen. Und diese Werke, sie waren in Thyatira vorhanden. Vier Dinge werden genannt. Es geht um die Liebe. Ich erinnere an das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Die hatten eine ganze Menge, aber Jesus sagt, ich habe gegen dich, du hast die erste Liebe verlassen. Und wir hatten uns deutlich gemacht, da geht es nicht um romantische Gefühle. Es geht um die Frage, ist Jesus noch an der ersten Stelle? In Ephesus war das nicht der Fall, in Thyatira schon. Diese Liebe ist, so schreibt es Paulus im Römerbrief, ein Geschenk Gottes. Eingegossen in unsere Herzen. Nichts, was wir produzieren könnten, nichts, was wir produzieren müssen. Wir müssen uns dieser Liebe nur öffnen. Aber das reicht nicht, sich dieser Liebe zu öffnen, sondern es geht auch darum, diese Liebe dann zur Wirkung kommen zu lassen, diese Liebe zur Entfaltung kommen zu lassen, diese Liebe Gottes schlicht und ergreifend weiterzugeben. Und das war in Thyatira geschehen. Die Christen in Thyatira hatten diese Liebe Gottes für sich persönlich in Anspruch genommen. Sie lebten in dieser Liebe und es war ganz normal, ganz natürlich, dass diese Liebe dann aus ihnen heraus zu anderen floss. Das Zweite, was positiv erwähnt wird, was gut ist in dieser Gemeinde, das ist das Stichwort Glauben. Glauben ist in der Bibel auch unterschiedlich gebraucht, zunächst mal grundsätzlich als Glauben an Jesus, als Vertrauen zu Jesus, das macht einen Menschen zum Christen. Das ist die Definition eines Christen. Ein Christ ist einer, der an Jesus glaubt. Und dann gibt es einen zweiten Gebrauch von Glauben in der Bibel und da geht es hier drum. Es geht darum, wie lebe ich jetzt im Alltag eigentlich meine Beziehung zu Gott? Vertraue ich ihm? Verlasse ich mich auf sein Wort? Bin ich geborgen bei der Zusage, dass er mich trägt und dass er sich um meine Sorgen kümmert? Es geht einfach darum, wie lebe ich jetzt diese Beziehung zu Jesus? Und da waren die Christen in Thyatira vorbildlich. Jesus kann ihnen sagen, das ist gut bei euch, ihr vertraut mir, ihr lebt mit mir, ihr habt euch an mir festgemacht. Das Dritte, was gut ist, die Christen in Thyatira, sie dienten. Paulus beschreibt im Galaterbrief Glauben mal als Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Das gehört zusammen. Glauben als Beziehung zu Gott und Liebe, sie gehören zusammen. Und das findet sich in diesem Begriff Dienen. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Wort dienen geht, ob ihr gerne dient. Ich erspare euch mal, euch zu melden. Wenn ihr die Wahl habt, bedient zu werden oder zu dienen, ist es schon klarer, ne? Also die meisten lassen sich lieber bedienen, ich auch. Also wenn das Telefon bei uns zu Hause klingelt, dann hoffe ich dann doch, meine Frau geht. Besonders, wenn ich auf dem Sofa liege. Oh, und dann geht sie oft nicht. Und dann muss ich, ihr merkt, ne? Liegt uns näher, zu hoffen, der andere tut's. Und die Christen in Thyatira waren anders. Die dienten gern aus ihrem Glauben und ihrer Liebe heraus. Das griechische Wort Diakonia, das wir als Fremdwort Diakonie kennen, beschrieb ursprünglich den Tischdienst. Der war nicht besonders beliebt. Das waren die, die mussten den anderen das Essen holen. Die waren die, die mussten dafür sorgen, dass die Getränke nachgefüllt wurden. Die mussten nachher aufwaschen. Das war Diakonia. Das war in der griechischen Welt, damals in der römischen Welt, nichts, was man gern machte. Das galt für einen freien Griechen als unwürdig. Man diente nicht, man ließ sich selbstverständlich bedienen. Und das Vierte, was hier positiv erwähnt wird, sie waren Menschen, die ausharrten. Ausharren kann man wiedergeben mit, sie hatten den langen Atem. Einmal im Dienst und dann aber auch in der Bedrängnis, die sie erlebten, wie die anderen Gemeinden damals, durch die Verfolgung auch von außen. Also, was gut ist in dieser Gemeinde? Werke aus der Beziehung zu Jesus heraus, Liebe und Glauben und Dienen und Ausharren. Und Jesus kann dieser Gemeinde ein noch besseres Zeugnis ausstellen. Der Vers geht so weiter: Ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. Einfach mal so für euch, ist das in eurem Leben so? Oder müsst ihr euch eingestehen, früher, da war ich irgendwie eifriger im Glauben. Dann hatte ich auch mehr Liebe und Dienen fiel mir auch leichter und auch mit dem Ausharren war es besser. Die Gemeinde in Thyatira hat Wachstum erlebt in der Liebe, im Glauben, im Dienst, in der Geduld. Einfach als Ansporn für euch, für mich, das geht. Man kann auch nach vielen Jahren Christsein immer noch wachsen. Und ich hoffe, ihr blickt zurück auf euer Leben und seht dann, dass da Dinge sich positiv entwickelt haben, so wie das ganz normal ist. Paulus redet von der Frucht des Geistes, die kommt und die wächst und die entfaltet sich. Ihr würdet euch da auch wundern, es wird ja langsam Frühling, ihr werdet euch doch auch wundern, egal was ihr im Garten angepflanzt habt, wenn die Sachen im September kleiner werden als im Juli, oder? Ist doch merkwürdig. Also ich gehe einfach davon aus, die Äpfel am Baum, sie werden größer und größer und größer, das ist so. Und in Thyatira war das so, die lebendige Beziehung zu Jesus, sie war nie abgerissen und deswegen erlebte die Gemeinde Wachstum. Also was ist gut? Werke in der Liebe, im Glauben, im Dienen und im Ausharren als Ansporn für uns. Umso überraschender trifft zweitens die Kritik. Und die Gemeinde hätte es schon bei der Selbstvorstellung ahnen können. So spricht der Sohn Gottes, heißt es da, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Wie sich jemand vorstellt, das hat ja mit dem zu tun, was wir so zu erwarten haben. Wir hatten in der Gemeinde in Herborn, wo ich lange Jahre Pastor war, jemanden, der war beruflich Gerichtsvollzieher. Und immer dann, wenn dann jemand so neu in die Gemeinde kam und der Lothar, so hieß der, sagte, den kenne ich, haben wir uns gefragt, beruflich? Oder nur so? Und wenn der Lothar sich vorgestellt hat, Reuter hieß er mit Nachnamen, und hat sich vorgestellt, gestatten Reuter, Gerichtsvollzieher, dann wusstest du, wenn er sagt, gestatten Lothar mein Name, dann weißt du, alles ist in Ordnung. Wie stellt Jesus sich dieser Gemeinde vor? Als der Sohn Gottes. Das heißt nicht nur einfach, ich bin Gottes Sohn, sondern es ist hier an dieser Stelle ein Hoheitstitel. Und da hätte es bei der Gemeinde schon klingeln können. Als der Augen hat wie Feuerflammen, will man nicht gerne erleben, ne? Dass einen jemand so anblitzt. Und als der Beine hat wie Golderzen, das heißt, der standfest ist, der das Gericht bringen wird. Denn das, was in Thyatira schlecht war, war schwerwiegend. Ich lese uns Vers 20 aus Offenbarung 2. Jesus sagt, ich werfe dir vor, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben und Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht ist. Ausgangspunkt ist eine Frau. Sie bekommt hier den Namen Isabel, dazu nachher mehr. Drei Dinge werden von ihr gesagt. Sie hat sich als Prophetin ausgegeben und daraus davon schließen, sie war keine Prophetin. Nicht von Gott berufen, sondern sie tat nur so. Sie gab sich als Prophetin aus. So wie, vielleicht habt ihr das gesehen im Fernsehen, als die Wahl in den USA vorbei war, wurde so ein Video auch im Fernsehen gezeigt von einer selbsternannten Prophetin. Die steht in den USA auf der Bühne und ist ganz enthusiastisch und sie sagt, Gott hat ihr gezeigt, Donald Trump hat gewonnen. Mit einer Inbrunst und mit einer Gewissheit hat sie das herausgeschrien, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Gott hat es mir gezeigt. Halleluja. Eine falsche Prophetin, selbsternannte Prophetin, so wie damals diese Frau. Und diese Frau hat die Gemeinde gelehrt und sie dabei verführt. Ähnliches haben wir auch schon in Ephesus und in Pergamon gehört. Der Unterschied war, in Ephesus sagt Jesus der Gemeinde, du hast das gehasst, diese Verführung. In Pergamon, sie haben sie immerhin nur geduldet. Und in Thyatira ist es nochmal einen Schritt weiter. Fast alle sind infiziert und sie lassen diese Frau lehren. Und vielleicht hat man ihr sogar die Leitung der Gemeinde übertragen. Isabel, wer ist das? Im Alten Testament die Frau von König Ahab. Ahab, einer der gottlosesten Könige, den Israel je hatte, vor allen Dingen durch seine Frau Isabel, eine Phönizierin, die ihre fremden Götter mit ins Land brachte, die Ahab beherrschte und über ihn das Volk. Und diese Isabel, sie hat damals das Volk Israel verführt zum Götzendienst, zum Baalskult und auch zur Unzucht. Also diese Frau da in Thyatira hieß wahrscheinlich mit Vornamen nicht Isabel, sondern es ist ihr unrühmlicher Titel, ihr geistlicher Beiname. Und das geschah nun auch in Thyatira. Wie in Pergamon gab es in Thyatira Götzenfeste und zu diesen Götzenfesten gehörten sexuelle Ausschweifungen mit dazu, Tempel, Prostituierte. Und wenn der Mann der Ehefrau sagte, Schatz, ich gehe noch mal gerade zum Götzentempel, dann wusste die Ehefrau, was da fällig war. Da ging es nicht nur um Opfer, sondern auch um sexuelle Ausschweifungen. Und wir lesen, so war das in Korinth, dass einige christliche Männer keine Probleme damit hatten, dahin zu gehen. Das wurde zweifach gerechtfertigt. Einmal berief man sich auf die Freiheit in Christus, hatte Paulus nicht selber gesagt, alles ist euer und ihr dürft alles. Und dann schafften die es, was heute auch viele Männer schaffen, wenn sie zu Prostituierten gehen, zu sagen, ach, das betrifft auch nur den Körper, das hat doch mit uns nichts zu tun. Da gibt es sehr entlarvende Umfragen. Man hat Männer gefragt, ob sie ihren Ehefrauen jemals untreu waren und sie haben Nein gesagt. Dann hat man dieselben Männer gefragt, ob sie schon mal bei einer Prostituierten waren. Sie haben Ja gesagt. Hatten die kein Problem mit. Die haben das auch ehrlich gemeint. Ja, ich gehe schon mal in Puff, aber ich bin meiner Frau noch nie untreu geworden. Das hat doch nichts damit zu tun. Und das war in die Gemeinden damals auch eingedrungen. Und so hat der Teufel diese Gemeinde in Thyatira von innen angegriffen. Und Jesus muss ja deutlich werden, denn diese Frau, diese Isabel, hat ihr Ziel fast erreicht. Für die meisten Christen in Thyatira war die Teilnahme am Götzenopfer normal und die sexuellen Ausschweifungen, nun ja, das gehörte mit dazu. Und sie haben es wahrscheinlich, weil man sein Gewissen betäuben kann, mit gutem Gewissen getan. Und hier greift der Satz, den Karl-Heinz Knöppel mal formuliert hat, schlechte Lehre führt zu schlechtem Leben. Die Frau, diese Isabel, hat das gepredigt. Das ist in Ordnung. Und so haben die Christen sich dann verführen lassen. Wie sieht es bei uns aus? Also ich bin ja bei fast von jedem von euch schon mal zu Hause gewesen. Ich habe da keinen Götzenaltar gesehen. Ich war aber nicht in jedem Zimmer. Und vielleicht räumt ihr das ja auch weg. Vielleicht muss ich Überraschungsbesuche machen, ne? Damit das. Nein, also machen wir nicht. Bin ich ganz zuversichtlich. Macht ihr nicht. Mache ich auch nicht. Niemand von uns hat zu Hause einen Götzenaltar. Aber ist Gott wirklich in deinem Leben, in meinem, an der ersten Stelle? Gibt es da Dinge, die dir genauso wichtig sind wie Gott, vielleicht sogar wichtiger? Einfach mal drei Testfragen aus einem Beichtspiegel, die findet ihr auch in der Zusammenfassung. Erste Frage, verlasse ich mich, verlässt du dich auf deine Fähigkeiten, auf dein Geld, auf was auch immer oder auf Gott? Zweite Frage, ist Gott der Herr über dein ganzes Leben oder klammere ich einzelne Bereiche davon aus? Und die dritte Frage, liebe ich Gott von ganzem Herzen oder liebe ich anderes mehr als ihn? Und wenn die Antwort auf eine oder mehrere Fragen ja lautet, solltest du nochmal drüber nachdenken, ob Götzendienst nicht in diesem übertragenen Sinn ein Thema ist. Und Unzucht, die Bibel nennt jede praktizierte Sexualität außerhalb der Ehe Unzucht. Das ist Ehebruch natürlich, das ist Homosexualität, Gelebte, das ist Sex vor der Ehe, das ist selbstverständlich Pornografie. Das gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Und der Sinn ist bei allen Geboten, Gott will dich schützen. Gottes Gebote sind immer Gebote, um uns zu schützen, nicht um uns zu knechten, nicht um unseren Gehorsam zu testen, sondern einfach, weil es uns gut tut. Ich sage an der Stelle das, was ich schon oft gesagt habe, die sind wie eine Gebrauchsanweisung. Man kann Gebrauchsanweisungen ignorieren. Es soll Männer geben, die haben noch nie eine gelesen. Kann man alles machen. Man muss das Gerät, was man gekauft hat, nicht so benutzen, wie es in der Gebrauchsanleitung steht. Muss man nicht machen. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn es kaputt geht. Und warum schreiben Hersteller Gebrauchsanweisungen? Ja, logisch, die wollen uns ärgern. Was denn sonst? Die wollen uns ärgern. Die wollen uns unsere Freiheit nehmen. Gar keine Frage. Also, ich benutze das Gerät selbstverständlich, wie mir das gefällt. Warum gibt Gott uns Gebote? Nicht, weil er uns ärgern will, weil sie gut sind. Gute Gebrauchsanweisungen, auch im Blick auf das Thema Sexualität. Das passt nicht in unsere Gesellschaft. Passte damals aber auch nicht. Die römische Gesellschaft war sexuell sehr freizügig. Und Christen, die das anders lebten und das anders predigten, die eckten auch damals schon an. Also was ist schlecht in Thyatira? Sie duldeten diese falsche Prophetin. Sie ließen sich verführen zu Götzendienst und zu Unzucht. Es ist Frühling, wir können lüften. Freuen wir uns. Vorige Woche haben wir über minus 10 Grad gelüftet, heute lüften wir bei plus 10 Grad. Der dritte Punkt, was ist dran für die Gemeinde in Thyatira? Jesus sagt, ich habe Isabel Zeit gelassen, umzukehren, sie aber will nicht umkehren und für ihre Unzucht ablassen. Umkehren, das heißt vom Griechischen her den Sinn ändern. Das heißt dann, ich drehe mich um 180 Grad und lasse das, was ich getan habe und tue jetzt das Gute und ich kehre auf den Weg Gottes zurück. Und bemerkenswert ist hier, selbst für diese falsche Prophetin gab es Zeit zur Umkehr. Gott hat hier Zeit gelassen, umzukehren, wie auch im Alten Testament Ahab und Isabel. Das ist die Zeit Elias. Ahab bekommt wirklich gute Chancen zur Umkehr. Ahab ist der König, wo dann dieses Gottesurteil auf dem Karmel eine Rolle spielt. Ahab war mit dabei, als Feuer vom Himmel fiel. Ahab hat erlebt, dass Gott es 3,5 Jahre nicht regnen ließ und auf das Gebet von Elia hat es dann wieder geregnet. Und Ahab sagte, das beeindruckt mich jetzt nur so ein bisschen. Und Isabel sagt, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Und wir verfolgen diesen Propheten. Und so war es auch hier. Diese Frau, sie konnte umkehren und sie hat nicht gewollt. Und das ist ein Grundmuster in der Bibel. Gott will, dass Menschen umkehren. Gott gibt Zeit zur Umkehr. Gott gibt den meisten Menschen viel Zeit. Gott hat viel Geduld. Und es geht immer darum, diese Gelegenheit zur Umkehr zu ergreifen. Auch für den, der Christ ist, jeden Tag neu. Umkehren, Buße tun, Dinge bekennen und auf den Weg mit Jesus dann weitergehen. Und so kommen wir zum vierten Punkt. Was ist Zukunft in dieser Gemeinde, wie bei den meisten anderen Gemeinden auch? Es kommt drauf an. Es liegt an der Gemeinde, wie der Weg weitergeht, ob er gut weitergeht oder ob er nicht gut weitergeht. Ich lese die Verse 22 bis 23, ich kann glaube ich wieder zu, die Fenster. Jesus sagt über Isabel, ich werfe sie auf das Krankenbett und alle, die mit ihr Ehebruch treiben, bringe ich in große Bedrängnis, wenn sie sich nicht abkehren vom Treiben dieses Weibes. Ihre Kinder werde ich töten, der Tod wird sie treffen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herz und Nieren prüft und ich werde jedem von euch vergelten, wie es seine Taten verdienen. Jesus ist nicht der Kuschelheiland von nebenan. Jesus ist nicht derjenige, der, weil er die Liebe ist, sich alles bieten lässt. Das ist nicht das Wesen von Liebe. Das Wesen von Liebe ist nicht, sich alles bieten zu lassen, sondern, wie Paulus in 1. Korinther 13 im Hohen Lied der Liebe schreibt, da steht auch, die Liebe liebt die Wahrheit. Gott liebt die Wahrheit. Und Liebe heißt nicht, ich lasse dem anderen alles durchgehen, sondern ich weise ihn auch darauf hin, wenn die Dinge nicht so gut laufen. Und Jesus sagt hier sehr deutlich, wer die Chance zur Umkehr nicht nutzt, dem werde ich als Herr begegnen. Das ist ein Sendschreiben an eine Gemeinde. Und damit wird deutlich, Jesus ist in der Lage, Gemeinden wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber das ist für viele Gemeinden dann ein schmerzhafter Prozess und wir tun gut daran, dass wir uns führen lassen. Psalm 32, Vers 8, den kennt ihr wahrscheinlich, da sagt oder betet David oder liegt, Gott sagt es, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dann geht es weiter, seid doch nicht ohne Verstand wie Rosse und Maultiere, denen man Zaumzeug anlegen muss, weil sie sonst nicht hören. Das will Gott, er will uns mit den Augen leiten. Ich habe das in Berndorf eben sehr schön erlebt, wie das funktioniert hat. Da haben wir auch gelüftet und ich habe selbst ein Fenster zugemacht und das andere war mir zu weit weg. Und da habe ich dem Christian Frese, der saß in der Nähe, zugenickt und er hat das zugemacht. Das will Gott. Funktioniert aber nur, wenn ich hinschaue. Funktioniert nur, wenn ich Augenkontakt habe mit Gott. Und wenn ich das nicht tue, dann kann Jesus auch anders. Er ist unser Freund, aber er ist nicht unser Kumpel, der uns alles durchgehen lässt. Und die Frage an die Gemeinde in Thyatira ist, haben sie das verstanden? Haben sie sich wecken lassen, bevor Jesus so handeln muss? Aber nicht alle hatten sich verführen lassen und den anderen sagt Jesus, aber euch übrigen in Thyatira, denen, die dieser Lehre nicht folgen und die Tiefen Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, euch sage ich, ich lege euch keine andere Last auf. Aber was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer siegt und bis zum Ende an den Werken festhält, die ich gebiete, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird über sie herrschen mit eisernem Zepter und sie zerschlagen wie Tongeschirr. Und ich werde ihm diese Macht geben, wie auch ich sie von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie in den anderen Sendschreiben auch. Wer durchhält, wer bei Jesus bleibt, der hat eine gute Zukunft vor sich. Jesus sagt, ihr werdet mit mir herrschen. Da ist viel drüber spekuliert worden, da sind schon Bücher drüber geschrieben worden, die Bibel deutet es nur an. Was es genau bedeutet, wir wissen es nicht. Ich habe jetzt auch keine Zeit, das näher auszuführen. Vielleicht hat das was mit dem tausendjährigen Reich zu tun, dass wir da herrschen. Wir wissen es einfach nicht. Paulus schreibt mal, an die Christen in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr über Engel zu Gericht sitzen werdet? Andeutungen. Es wird jedenfalls, falls ihr bis jetzt den Eindruck hattet, es wird im Himmel nicht langweilig. Es gibt was zu tun, es gibt Sinnvolles zu tun. Wir werden, wie das immer aussieht, mit Jesus herrschen. Bedingung ist, das festzuhalten, was man hat. Das hieß für die Gemeinde in Thyatira, treu zu Jesus zu stehen, dieser Isabel zu widerstehen. Der Kampf hier ist nicht gegen Feinde von außen, es ist der Kampf gegen Einflüsterungen von innen. Und wenn sie bestehen, so sagt es Jesus dieser Gemeinde zu, werdet ihr belohnt werden. Nochmal die Gemeinde, und das gilt auch uns, wir werden mit Jesus herrschen. Ich komme zum Schluss, fasse es zusammen, Thema, Überschrift, Umkehr zum Leben. Was ist gut in Thyatira? Sie hatten Wachstum erlebt in der Liebe, im Glauben, im Dienst und in der Geduld. Was war schlecht? Sie hatten diese falsche Prophetin Isabel gewähren lassen und hatten sich verführen lassen zu Götzendienst und Unzucht. Was ist dran? Für die, die sich hatten verführen lassen, umzukehren und für die anderen das festzuhalten, was sie noch hatten. Und dann gibt es eine doppelte Zukunft. Für die, die sich nicht sagen lassen, das Gericht durch Jesus und für die anderen mit Jesus zu herrschen. Und wie bei den anderen Sendschreiben endet auch dieses mit der Frage, wie entscheidest du dich? Wie entscheiden wir uns? Wir haben die Wahl, mit Jesus zu leben oder es eben nicht zu tun. Lasst uns beten und soweit es geht, bitte im Stehen. Ja, eine Gemeinde, die du loben kannst. Und wir schauen in diesen Spiegel dieser Gemeinde Und wir danken dir dafür, wo in unserer Gemeinde Liebe zu finden ist und Glauben und Dienst und auch Ausharren. Und wir danken dir auch für Wachstum im Glauben, was wir miteinander leben, auch jeder Einzelne. Und da, wo es nicht der Fall ist, Herr, da wollen wir umkehren und Buße tun. Und ich bitte, dass du uns neu berührst durch deinen guten Heiligen Geist. Wir haben gesehen, was schlecht ist, Verführung durch diese falsche Prophetin. Danke, dass in unserer Gemeinde nicht der Fall ist, dass du uns davor bis jetzt bewahrt hast. Du siehst aber auch die vielen Einflüsse von außen, durch das Internet, durch Zeitschriften, wo wir in Gefahr sind. Herr, bewahre uns bitte davor. Und danke, dass du manchmal auch hart durchgreifst, aus Liebe. Danke aber auch, dass du uns zusagst, du bringst uns ans Ziel, wenn wir dir treu sind. Und danke für diese Aussicht, für diese Perspektive, dass wir herrschen können mit dir in alle Ewigkeit. Und dafür loben wir dich. Amen. Nehmt Platz und jetzt kommt ein Teil für die Kinder.